Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Matthias Glaubrecht. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Direktor des Zentrums für Naturkunde in Hamburg und gerade erst zurückgekommen von einer Galapagos-Reise. Wenn Sie etwas hätten mitnehmen dürfen, man darf bestimmt nichts einpacken, aber wenn, was hätten Sie denn eingepackt?
Also verführerisch wäre natürlich, die riesen Galapagos-Schildkröte mitzunehmen, wenn man sie schon mitnehmen darf. Aber mich würde reizen, weil ich ja Schneckenforscher bin. Es gibt auf Galapagos Landschnecken, die etwas machen, was die anderen Tiere auf Galapagos nicht machen. Die sind nämlich offensichtlich über den Pazifik aus dem Westen gekommen. Die anderen Tiere sind meistens aus dem Osten gekommen. Und diese Landschnecken sind bisher überhaupt nicht ausgiebig untersucht worden. Die hätte ich gern mitgebracht.
Was hätten Sie denn da untersuchen wollen? Was wäre so Ihr Ansatz?
Also wir können heute ja zusätzlich zu der Feststellung, wie die außen aussehen, können wir sie nicht nur anatomisch untersuchen, sondern wir können von den Tieren inzwischen das ganze Genom nehmen. Also wir hätten DNA-Proben genommen und würden sie vergleichen mit den nächstverwandten, mit denen von anderen Inseln. Wir würden also klassisch das erforschen, was Darwin eigentlich vor 150 Jahren da auch versucht hat zu untersuchen.
Sie sind großer Darwin-Fan, haben auch eine Darwin-Biografie geschrieben und als Expertenbegleitung auf den Galapagos-Inseln zitieren Sie aber gerne auch immer noch einen anderen Dichter, nämlich Adelbert von Chamisso, der mal gesagt hat, man nimmt sich auf eine Reise immer selbst mit. Inwiefern haben Sie sich mitgenommen?
Also ich kann natürlich den Evolutionsbiologen gar nicht ablegen. Gleichzeitig interessiert mich die Wissenschaftsgeschichte. Also wie kommen wir zu unseren Erzählungen, unseren Vorstellungen von Evolution? Und dann sagt man immer, naja, die haben das erforscht und das mag dann bestimmt auch stimmen. Und wir nehmen uns alle immer mit, auch bei solchen Erzählungen, weil wir einfach als Menschen Erzählungen lieben und Geschichtenerzähler sind. Und eine dieser Geschichten, die da immer erzählt werden bei Darwin, ist eben, dass er auf Galapagos die Evolutionstheorie entdeckt hätte. Die Finken sind heute nach ihm benannt. Und das ist alles, was wir da in den Lehrbüchern und in den Schulbüchern finden über Galapagos und über Darwin. Das meiste davon. Oder fast alles, kann man sagen.
Frei erfunden und falsch. Ja, da haben wir noch viele Themen heute vor uns. Und vor 40 Jahren waren die Galapagos-Inseln eine der ersten Stätten, die zum Welterbe erklärt wurden. Was macht sie so besonders?
Also das Besondere ist diese abgelegene Lage. Galapagos ist ein Archipel. Das sind 13 große Inseln, die 1000 Kilometer von der südamerikanischen Küste entfernt, komplett abgeschieden und abgelegen im Pazifik liegen. Und es gibt eine ganze Reihe von Komponenten. Eins ist, dass da also mehrere Meeresströmungen, kalte Meeresströmungen zusammenkommen. Die sind sehr nährstoffreich. Das setzt eine Kaskade von Futterbewegung sozusagen in Gang. Und deswegen haben wir da die nördlichsten Pinguine. Wir haben riesige Seevogelkolonien und wir haben auf diesen vulkanischen, trockenen Inseln unter dem Äquator also eine Tierwelt, die einmalig ist und die sehr, sehr lange eben auch vom Menschen geschützt war, weil die Inseln so abgelegen waren. Das alles macht sie sehr, sehr ungewöhnlich und die haben also sie sind eigentlich ein Schaufenster und ein Naturlaboratorium der Evolution.
Sie reisen zweimal im Jahr als Expertenbegleitung auf die Galapagos-Inseln. Wie oft kriegen Sie vorgehalten, Mensch, was fällt Ihnen denn ein, so weit zu reisen? Ganze Klimaerwärmung und all das.
Also das ist eigentlich ein Vorwurf, den wir uns inzwischen selber machen und kommen. Einer, der von anderen Leuten kommt, aber uns wird natürlich selber auch bewusst, was wir natürlich dazu beitragen. Und wir sind für unsere, also ich zumindest, ich habe ein Forschungsthema, das nun also auch noch in den Tropen angesiedelt ist. Und dadurch ist man also sehr viel häufiger unterwegs und dann auch diese naturkundliche Reisebegleitung führt natürlich dazu, dass man mehrmals im Jahr um die Welt jettet und wir wissen inzwischen alle, dass unser eigenes Verhalten eben dazu beiträgt, dass wir jetzt diese Klimakonferenzen brauchen, weil es ja vor allen Dingen der entwickelte Norden und unser Lebensstil ist und dazu zählen eben auch solche Fernreisen, die also vor allen Dingen den CO2-Anstieg verursacht haben.
Aber dennoch ist es keine Alternative für Sie, sich irgendwo an den Schreibtisch zu setzen und ordentlich zu arbeiten und was zu erzählen. Sie könnten ja das Gleiche machen.
Ja, also das ist natürlich schon so. Für die Forschung müssen Sie tatsächlich ins Gelände gehen. Reisen könnten wir uns schenken. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, die Reisen helfen auch uns selber, uns ein Bild von der Erde zu machen. Und ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, ob jede dieser Reisen notwendig ist. Also die Shoppingtour nach Nizza sehe ich in einer anderen Dimension als eine Bildungsreise nach Galapagos.
Aber vermutlich haben sich auch die Galapagos-Inseln innerhalb dieser Zeit wo Sie jetzt hinreisen, Sie waren jetzt zum 5. Mal da, auch verändert?
Die verändern sich stärker, als wir das uns wünschen würden. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Ecuador, zu denen die Galapagos-Inseln gehört, ist ein armes Land. Und die Bevölkerung macht natürlich vor allen Dingen in und mit Galapagos eine viel höhere Einnahme, als das ohne diese Inseln möglich wäre. Und die touristische Entwicklung ist etwas, was sich nicht aufhalten lässt. Ich glaube, wir müssen da ein Konzept entwickeln, wie man das vereinbaren kann, dass wir gleichzeitig das erhalten, weshalb die Leute dorthin kommen und ihnen aber auch die Möglichkeit zu geben. Das ist wie in afrikanischen Schutzgebieten auch. Wir werden die Tierwelt in Afrika, in Asien, in anderen Regionen der Erde, wir werden die Tierwelt nur dann erhalten in solchen Nationalparks, wenn wir verständlich machen, dass die Leute, die unmittelbar davon betroffen sind, davon auch profitieren, etwas davon haben. Und insofern ist das eine ganz wichtige Gratwanderung, aber die müssen wir probieren.
Und Sie sind als Evolutionsbiologe auch missionarisch unterwegs. Was wollen Sie denn missionieren?
Also ich glaube, dass die Evolutionsbiologie bisher sehr stark vernachlässigt worden ist, was unser Verständnis dieser Naturprozesse angeht und vor allen Dingen die Stellung des Menschen angeht. Wir sehen uns häufig so als etwas, was sehr, sehr stark in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten in der Vorstellung der meisten Menschen lediglich ein Kulturwesen ist. Wir können das alles lernen, wird immer gesagt. Wir kommen als weißes, unbeschriebenes Blatt auf die Welt und sind dann von unseren Eltern abhängig und werden geprägt. Mein Plädoyer, mein Credo als Evolutionsbiologe ist, wir haben Verdrahtung und Verschaltung, die ähnlich wie unser aufrechter Gang mindestens 7 Millionen Jahre zurückgehen. Wir haben ganz andere Dimensionen in unserer Vorgeschichte und denen müssen wir viel, viel stärker Rechnung tragen. Und insofern bin ich da missionarisch unterwegs als Evolutionsbiologe, auch vor allem die Stellung und Rolle des Menschen jetzt neu zu beleuchten.
Dann die Frage, der Mensch, die Krönung der Menschheit? Ja, oder
die Krönung der Schöpfung.
Krönung der Schöpfung, ganz
ja,
genau.
Da ist, glaube ich, alles falsch, was man sich da so vorstellen kann. Das ist aber auch jedem selber überlassen, ob er nun also religiös an Schöpfung denkt oder ob er ähnlich wie das viele Evolutionsbiologen machen, ohne diese Hilfsannahme Gott auskommt. Wir sind natürlich überhaupt nicht Ziel und damit auch nicht Spitze oder Krone der Schöpfung. Mark Twain hat es mal wunderbar ausgedrückt, er hat gesagt, das ist ganz klar. Mensch ist die Krone der Schöpfung, ist wie beim Eiffelturm, der wurde auch gebaut wegen der 3 mm Farbüberzug auf der Kuppel oben.
Wenn Sie sagen, der Mensch nur eine Eintagsfliege der Evolution, wo haben Sie sich mit der Äußerung schon unbeliebt gemacht?
Also das verblüfft natürlich tatsächlich erstmal. Das bezieht sich auf diese ganz enormen Zeiträume, die wir als Evolutionsbiologen tatsächlich vor uns haben. Wir müssen uns vergegenwärtigen, es ist 13 Milliarden Jahre her, dass das Universum entstanden ist. Vor 4,5 Milliarden Jahren ist die Erde entstanden und die ersten Tiere sind vor 500 Millionen Jahren entstanden und wir sind gerade mal 300.000 Jahre alt. Also wir sind eine Eintagsfliege, wir sind ein ganz, ganz kurzzeitig aufgetretenes Phänomen in der Evolution.
Und wenn wir jetzt so einen Satz nehmen wie in 6 Tagen erschuf Gott die Welt, Fake News?
Also das ist eine sehr schöne, faszinierende Erzählung. Ich glaube nur nicht, dass wir das Wort wörtlich nehmen dürfen, sondern als Erzählung nehmen müssen. Als Erzählung funktioniert sie auch ganz wunderbar. Wir haben da etwas andere Zeiträume. Wir glauben auch, dass die Berechnungen, die die Naturwissenschaftler heute vorlegen können, tatsächlich ganz andere Zeiträume da tun. Aber an der Erzählung ist eigentlich nicht so sehr nur der Zeitraum falsch, sondern die Fokussierung auf den Menschen ist falsch. Wir sind tatsächlich Spätankömmlinge in der Evolution. Wir sind ein kurzfristiges Phänomen, aber wir sind eine sehr erfolgreiche Spezies. Wir haben inzwischen über 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde. Unsere Biomasse nimmt erheblichen Raum ein. Das ist ein Phänomen, dem wir uns tatsächlich nicht verschließen dürfen.
Charles Darwin hat ja sehr viel geforscht und Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben und sagen jetzt, es stimmt aber auch ganz viel nicht, was er geschrieben hat. Was stimmt denn? Also Gesetz des Stärkeren, natürliche Selektion, auch alles Humbug?
Also diese faszinierende Idee der natürlichen Selektion geht originär auf Darwin zurück. Wir wissen auch, wie er zu diesem Gedanken gekommen ist. Er hat selber das in seiner Autobiografie sehr, sehr genau dokumentiert. Wir haben heute Dokumente, aus denen wir sehen können, wie sich das entwickelt hat, seine Gedankenwelt. Wir wissen, dass er diese Idee hatte, wann er sie hatte. Wir wissen, dass zum selben Zeitpunkt ein jüngerer Kollege sie auch hatte, 14 Jahre jünger, 14 Jahre nach Darwin. Aber er hat möglicherweise dafür gesorgt, dass Darwin dann sozusagen gezwungen war, jetzt endlich mal zu Potte zu kommen, wie wir in Hamburg sagen, und das aufzuschreiben und ein Buch vorzulegen, in dem sich das nachlesen lässt.
Wie ist es mit dem aufrechten Gang? Anpassung nach Darwin?
Also das ist ein ganz wunderbares Phänomen, aber auch da sind die Narrative, die Geschichten, die wir erzählen, so, dass wir zwar wissen, das ist ungefähr vor 7 Millionen Jahren entstanden. Die Erzählung ist, dass die Lebensräume in Afrika sich stark verändert haben. Die Niederschläge haben nachgelassen. Es entstanden Trockenwälder, dann Savannen und der Mensch und die Vorfahren des Menschen haben es eben geschafft, sich an diese Lebensräume anzupassen. Wie genau das passiert ist, das wird heute noch diskutiert. Aber die grundsätzliche Idee, die Darwin hatte, dass es eine Anpassung an eine neue Umgebung ist, die ist mit dem Evolutionsgedanken absolut vereinbar.
Ja, und unsere Volkskrankheit Nummer 1, ich habe Rücken, kommt das auch daher?
Ja, das ist ein ganz altes Phänomen. Also wir sind eben durch diesen aufrechten Gang sehr stark in den Bandscheiben belastet. Vorher war der horizontal, jetzt müssen wir das gesamte Gewicht tragen. Auch unser Hinterhauptsöffnung, die also das Rückenmark dann zum Gehirn führt, die ist nach unten gewandert. Bei anderen Tieren ist sie im hinteren Teil, nehmen sie den Hundeschädel. Das sind alles Veränderungen, die wir schon vor 7 Millionen Jahren erreicht haben. Das sind die Zeiträume, in denen wir uns auch die Evolution des Menschen eben vorstellen müssen.
Und Sie setzen sich dafür ein, dass die Wissenschaft mit den Museen betrieben werden soll. Wie sehr hängen die beieinander?
Also das sind, deswegen nennen wir sie auch so, Forschungsmuseen immer schon gewesen. Sie haben große Sammlungen, sie haben aber auch natürlich die Ausstellungen, in denen wir das Ergebnis der Forschung zeigen. Und das macht Naturkundemuseen so einmalig. Wir haben auf der einen Seite so etwas wie in Hamburg DAISY. Wir haben eine Großforschungseinrichtung. Bei uns knallen nicht die Elektronen aufeinander, sondern wir haben große Sammlungen, mit denen wir Forschung betreiben. Und dann vermitteln wir sie auch an die Öffentlichkeit in Form von Ausstellungen und Veranstaltungen.
Und Hamburg wünscht sich jetzt ein neues Naturkundemuseum, nämlich das, ich werde es wahrscheinlich gar nicht aussprechen können, ein Evolutionium.
Das war schon sehr gut.
Sie sind schuld an diesem Namen, Sie haben die Idee gehabt, erklären Sie es mal.
In Hamburg etwas Museum zu nennen, in einer Stadt, die sich bisher nicht so hervorgetan hat mit Kultureinrichtungen, die aus der öffentlichen Hand gefördert werden müssen, ein Museum zu nennen, ist immer ein bisschen gefährlich, deswegen ist die Idee, wir zeigen jetzt kein naturhistorisches Museum mehr. Das muss in Hamburg wieder neu aufgebaut werden. Wir hatten ein großes, das zweitgrößte nach Berlin in Hamburg. Das ist 1943 direkt am Hauptbahnhof befindlich zerstört worden. Und Hamburg hat es als einzige Metropole bisher nicht geschafft, dieses Naturkundemuseum wieder aufzubauen. Das wollen wir jetzt versuchen. Wir sind da auch einen Riesenschritt weitergekommen. Und die Idee ist eben, ein Evolutionium zu bauen. Und
Sie haben es schon drauf, ja.
Ja, die Rolle des Menschen in der Natur und ihn als Evolutionsfaktor auch in das Zentrum dieser Ausstellung zu stellen. Also das Evolutionarium, da bin ich ganz sicher, das kommt in Hamburg.
Wie gehen Sie da jetzt vor? Sie brauchen sicherlich das Ding, worum es immer am Ende geht, ist das Geld. Wo kommt das Geld her?
Also das ist ja gar keine Unsumme, so ein Gebäude zu bauen. Und wir versuchen natürlich vordringlich, das an der touristisch attraktivsten Stelle in Hamburg zu machen. Das ist heute die Hafencity, die da neu entsteht, auf den Flächen, die von der Hafenwirtschaft freigegeben worden sind. Aber sowas kostet 100 bis 150 Millionen. Und das Geld muss natürlich in dem Etat eingestellt werden. Wir versuchen dafür Werbung zu machen. Ein anderer Faktor, was ganz wichtig ist, so ein Haus hat auch erhebliche Betriebskosten und das geht über den Etat einer Universität hinaus. Wir sind im Augenblick noch an der Universität in Hamburg angesiedelt und wir betreiben es jetzt als eine Bund-Länder-Förderung auf sicheres Fundament zu stellen.
Warum brauchst du denn überhaupt noch ein Museum? Es gibt tolle Naturkundemuseen.
Also in Deutschland sind die Sammlungen anders als in England oder in Frankreich. Da gibt es zentrale Museen, vor allen Dingen in Paris und in London. Das liegt an der großen Nationalstaatlichkeit dieser Länder. Bei uns ist das sehr viel föderaler organisiert. Wir haben große Sammlungen in Berlin, Frankfurt, in Stuttgart, in Bonn und in Hamburg. Und die Hamburger Sammlungen sind eben bisher sehr stark vernachlässigt worden. Wir brauchen also dezentral solche Unterbringungsmöglichkeiten zum einen. Und dann haben wir in Hamburg, das ist die zweitgrößte Stadt der Bundesrepublik nach Berlin, eben auch die Verpflichtung, diese Forschung und die Aspekte und aktuellen Ergebnisse der Forschung in der Bevölkerung zu zeigen. Und vor allen Dingen dazu soll dieses Evolutionarium auch dienen.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das gilt umso mehr für die Natur, Matthias Glaubrecht als Evolutionsbiologe. Sie haben dem ein ganzes Buch gewidmet, in Seitensprünge der Evolution. Welchen Seitensprung wollen wir rausgreifen?
Es gibt so viele schöne Beispiele. Wir nehmen die Rauchschwalbe, weil man da das Zusammenspiel zwischen zwei Theorien, zwei Faktoren, die Darwin benannt hat, sehr schön zeigen kann. Natürliche und sexuelle Selektion. Wir übersetzen das immer mit Damenwahl im Tierreich. War eine Vorstellung, die für die viktorianische Gesellschaft 1871, als Darwin das veröffentlicht hat, komplett unvorstellbar gewesen. Ist ja, dass Frauen sozusagen das Zünglein an der Waage sind, die Entscheidungen treffen.
Und muss ich gerade aber direkt reingrätschen, gab es denn auch die Männerwahl oder nicht?
Es gibt die Männerwahl nicht, das ist ja die Illusion. Bei uns wählen ja auch die Frauen uns aus. Wir machen alles Mögliche an Schaukämpfen, wir sind aber auch nicht anders als das Geweiht, der geweihtragende Hirsch oder der ratschlagende V.
Aber zumindest glauben Sie, sie wählen aus.
Wir buhlen um die Weibchen. Wir machen da ganz viele Veranstaltungen, aber letztendlich ist es die Entscheidung der Frauen, für wen sie sich denn entscheiden.
Und wie sieht das bei den Rauchschwalben dann im Detail aus?
Die fällen diese Entscheidung auch. Und das Erstaunliche ist, Anders Pape Möller, ein dänischer Kollege, hat Folgendes gemacht. Er hat also von den ungefähr 16 Zentimeter langen Schwänzen, den Federschwänzen von Rauchschwalben, 1 Zentimeter abgeschnitten, okay. Hat sie einem anderen Männchen angeklebt. Und plötzlich war dieses Männchen viel attraktiver für die Weibchen, wurde bevorzugt gewählt. Und dann stellte sich raus, dass dieses Männchen aber weniger Nachwuchs hatte, weil er mit dem verlängerten Schwanz nicht mehr so gut fliegen und manövrieren konnte und weniger fliegen gefangen konnte. Und das ist der Ausgleich. Die natürliche Selektion kappt diesen Schwanz. Die Weibchenwahl sorgt für längere Schwänze und da gibt es ein Gleichgewicht und deswegen wachsen auch die Schwänze von Rauchschwalben nicht in den Himmel.
Was für Mysterien und Seitensprünge haben Sie noch im Angebot?
Also für mich das Faszinierendste ist natürlich immer der Mensch. Auch unsere Wahlentscheidungen, wenn wir die genau betrachten, dann ist das auch bei uns im Tierreich und auch in der Menschenwelt eine Damenwahl. Das sind ganz viele Tiere. Wir wissen das bei den bunt geschmückten Federn. Das Faszinierendste ist eigentlich die Gruppenbalz der Paradiesvögel. Die setzen sich in Bäume, machen alle möglichen Veranstaltungen. Jede Art macht was anderes, tanzt auf die verrückteste Art und Weise und das alles nur, um die Weibchen zu beeindrucken.
Und wie ist das, wenn Sie das an der Uni vermitteln? Wie sind da die Reaktionen?
Also ein schönes Beispiel ist, wir reden in einem Seminar über Heckenbraunelle. Das ist eine Brutvogelart bei uns. Die geht gelegentlich fremd. Das machen Menschen übrigens auch. Wir haben 10-15% der menschlichen Nachkommen sind Kuckuckskinder. Aber in dem Augenblick, wo wir das über Heckenbraunellen berichten, ist das eine vernünftige, sehr naturwissenschaftlich sorgfältige Diskussion mit den Studenten. Und wenn wir das Ganze dann beim Menschen diskutieren, dann kommen sofort Vorstellungen, sagen, nein, bei uns ist das alles ganz anders. Und da täuschen wir uns häufig über unsere biologischen Wurzeln und das, was kulturell überbaut sozusagen uns an solchen Dingen hindert.
Wie ist die Moral in die Wissenschaft reingekommen?
Das ist eine Vorstellung, dass wir natürlich anders sein sollten, als wir tatsächlich fungieren. Das ist auch sehr häufig gut, dass wir diese Empfindungen haben, dass wir uns also heute in einer modernen Welt auch anders, nämlich mit sehr vielen ethischen Zäunen und Grenzen bewegen müssen, um das Zusammenleben zu ermöglichen, als es in der ostafrikanischen Savanne vor 5 Millionen Jahren der Fall war. Und insofern sind solche Überlegungen, moralische Fingerzeige sicherlich auch ganz gut. Letztendlich, wenn man sich das überlegt, ist das Alte Testament ja auch deswegen so viel diskutiert und gerne gelesen, weil es uns, der Menschheit, Handlungsanweisungen gegeben hat, was wir alles nicht machen dürfen und sollen. Wir sollen die Frauen des Nachbarn nicht klauen, wir sollen uns nicht die Köpfe einschlagen. Das sind ethisch-moralische Zäune, die wurden errichtet, einfach um das Zusammenleben des Menschen in der modernen Gesellschaft nach der Erfindung des Ackerbaus zu reglementieren.
Und wissenschaftlich betrachtet, ist der Mensch dann doch tierischer, als es gerne wäre?
Ich glaube, wir müssen uns diese tierischen Wurzeln, gerade weil sie viele Millionen Jahre zurückgehen, sehr viel bewusster machen. Wir dürfen dabei aber nicht verkennen, dass es eben auch wichtig ist, dass wir solche moralisch-ethischen Vorstellungen haben. Und wir müssen uns auch klar machen, warum wir sie haben, wozu sie gut sind. Aber wie gesagt, ich glaube, wir verkennen häufig dieses alte evolutive Erbe, das wir als Primaten eben mitbringen.
Es müssen ja nicht immer Wörter sein, mit denen sich Menschen unterhalten. Haben Sie auch über die Sprache der Piraha-Indianer geschrieben? Was ist das für eine Sprache? Wo wird sie gesprochen?
Ja, das war ein sehr überraschendes Buch von David Everett, ein Missionar, der genau mit diesem Anspruch Ende der 70er Jahre zu einem Naturvolk am Amazonas gereist ist und dann festgestellt hat, diese Naturvölker haben eine rudimentäre Sprache, bei denen gibt es also das Gestern und das Morgen nicht, sondern die leben wirklich im Heute und ihnen fehlen die Begriffe und diese Sprache, um anderes auszudrücken, und er war überrascht. Es hat ihnen natürlich auch erstmal das Leben sehr schwer gemacht. Wie wollen sie Diesseits- und Jenseits-Vorstellungen vermitteln, wenn es da gar keine Wörter dafür gibt? Das ist für ein Linguist Egoisten, der er war, sehr schwer. Uns zeigt das aber, dass es eben Naturvölker gibt und auch sehr viele früher gegeben haben muss, die also in dem Hier und Jetzt leben und eben nicht diese Diesseits- und Jenseits-Betrachtung haben. Und diese Naturvölker leben eben anders und vieles von diesem Leben haben wir verloren. Das mag gut sein, vieles davon ist schlecht.
Ist immer so die Wunschvorstellung, im Hier und Jetzt zu sein. Aber zur Sprache zurück. 3 Vokale, 8 Konsonanten. Gar nicht so einfach, die Sprache zu lernen. Wie hat er das gemacht?
Ja, also das ist schwierig und das ist natürlich der Zugang für ihn. Er hat mit diesen Menschen gelebt. Das heißt, viele, viele Jahre investiert, um überhaupt erstmal ihr Leben zu verstehen und sich mit ihnen zu verständigen. Sprache ist ein ganz wichtiger Zugang zu anderen Menschen. Über die Sprache organisieren wir heute unser Leben und wir haben über die Sprache und über die Sprachen anderer auch immer versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Es trennt uns, gleichzeitig verbindet es uns auch. Und wenn so ein Naturvolk weniger Sprachelemente hat, monolingual unterwegs ist, dann wird es schwierig von uns, mit diesen Menschen zu kommunizieren.
Hat er denn auch untersucht, ob sich die Sprache entwickelt hat?
Also die Sprache bei den Urvölkern, bei diesen Urvölkern, da ist der Zeitraum, in dem den er seit den 70er Jahren sehen konnte, zu kurz gewesen, um Entwicklung der Sprache nachvollziehen zu können.
Was war denn sein Fazit? Er ist ja hin und wollte sie bekehren. Was war Everetts Fazit am Ende?
Dass er bekehrt worden ist, weil vieles von dem, was in den Naturvölkern, was die Lebensweise dieser Naturvölker ausmacht, ihm eigentlich dadurch erst klar geworden ist, wie stark wir uns davon unterscheiden und wie sehr sich unsere Denkweise, unsere Sprache von denen unterscheidet. Das heißt, letztendlich ist er bekehrt worden, dass es vielleicht gar nicht nötig ist, unsere Zivilisation an den Amazonas zu tragen.
Ist es vielleicht umgekehrt möglich? Könnten wir uns etwas abgucken von diesen Naturvölkern?
Ein amerikanischer Kollege, Gerald Diamond, der sehr lange in Neuguinea Naturvölker untersucht hat, und zwar eine große Vielfalt von verschiedenen Naturvölkern, die auf Neuguinea leben, ist tatsächlich der Meinung, wir könnten von ihnen lernen. Wir sind ja heute in einer sehr stark anonymisierten Gesellschaft unterwegs. Wir sind mehrere Milliarden auf der Erde und wir empfinden Empathie und eine gewisse Gruppenzugehörigkeit nur bei Gruppen zwischen 50 und 100 Menschen. Viele unserer Mechanismen, die wir aus unserer Urzeit mitgebracht haben, funktionieren in kleinen, überschaubaren Gruppen und die funktionieren nicht in großen, anonymen Gesellschaften. Wenn wir es verstehen, nicht zurück zur Natur wieder so zu leben wie früher, sondern wenn wir diese Mechanismen besser verstehen, dann schaffen wir es vielleicht auch, eine weniger anonymisierte Gesellschaft zu schaffen, in der wir dann auch vielleicht Empathie mit Leuten, die auf der anderen Seite der Erde leben, entwickeln.
Haben Sie ein Modell vor Augen? Wie kann das funktionieren?
Also ich glaube, dass wir natürlich viele lokale Gemeinschaften, in denen wir leben, viel, viel stärker wiederbeleben müssen, dass wir also in den Gemeinden, in den kleinen unmittelbaren Lebensumständen uns anders und besser organisieren müssen. Wir leben gerade in den Städten eben in großen anonymisierten Gesellschaften und das schafft viele unserer Probleme, Kriminalität und viele andere Dinge, die wir nicht haben wollen. Das wäre ein Lösungsweg, uns häufiger mal zu überlegen, wie haben solche Naturvölker wie die Piraha am Amazonas gelebt.
Noahs Passagierliste wird immer länger und das im Jahr 2018. Man glaubt es kaum. Ist es tatsächlich so, auch in Zeiten von Artensterben?
Die Faszination für uns als Artenforscher ist, dass wir immer noch viel, viel mehr Arten beschreiben können, als wir gedacht haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch ganz, ganz viele Arten verlieren. Wir verlieren aber nicht nur Arten, die wir noch nicht kennen, vor allen Dingen in den Tropen und in vielen anderen Meeresregionen haben wir viele Arten noch gar nicht erfasst, noch nicht wissenschaftlich beschrieben, benannt. Wir haben allerdings auf der anderen Seite auch ganz viele Tiere schon benannt, aber doppelt und dreifach benannt. Wir nennen das taxonomische Redundanz. Wir müssen aussortieren, was kennen wir schon, haben es doppelt und dreifach und was ist neu. Aber das Faszinierende ist, dass diese Artenvielfalt eben gerade im Bereich der Wirbellosen, also nicht Vogel und Säugetier, sondern bei den Spinnen, bei den Schnecken und vielen anderen, dass die da noch unerforscht ist, finde ich toll. Bei jedem Tauchgang in Sulawesi finden sie neue Arten. Gleichzeitig sterben viele der bekannten Arten, vor allen Dingen der großen afrikanischen Säugetiere, aus, weil wir ihre Lebensräume zu stark beschneiden.
Verstehe ich Sie richtig? Neu heißt aber nicht neu, sondern unerforscht.
Das heißt neu für uns, neu für die Wissenschaft. Die Tiere sind manchmal schon Tausende und Millionen von Jahren auf der Erde. Wir entdecken sie aber jetzt erst neu. Wir entdecken sie übrigens auch deswegen jetzt vermehrt, weil wir mit neuen Methoden gelernt haben, Tiere zu unterscheiden, die uns bisher sozusagen unterm Radar durchgeflutscht sind, weil wir sie gar nicht als etwas anderes erkannt haben. Die sehen äußerlich vielleicht gleich aus und wir erkennen aber, dass sie genetisch schon sehr, sehr lange getrennt sind und dann beschreiben wir sie eben als eine neue, distinkte, verschiedene Art, belegen sie mit einem neuen Artennamen. Und deswegen entdecken wir sie manchmal auch in Naturkundesammlungen und gar nicht mehr nur im Dschungel irgendwo im Freiland.
Was hatten Sie denn zuletzt auf dem Radar und waren ganz fasziniert von einer neuen für Sie Art? Von einer neuen Art für Sie?
Grammatik
ist heute Morgen nicht eins. Wird manchmal überbewertet.
Wir sind für ein Forschungsprojekt in einem Fluss in Thailand unterwegs. Und da gibt es, also normalerweise haben uns alle Kollegen gesagt, die sich vorher damit beschäftigt haben, in den Flüssen von Thailand, aus der Gruppe, mit der ich mich beschäftige, zwei Arten. Eine schlanke, hochturmförmige, eine etwas kugelige, runde. Und dann sind wir in einem Fluss in Thailand, der ist ungefähr 200 Kilometer lang im Gebirge und da gibt es plötzlich 13 verschiedene Arten, die alle sehr unterschiedlich aussehen. Und an diesem Beispiel, das ist unser Naturlaboratorium, beschreiben wir jetzt nicht nur neue Arten. Wir ziehen auch viele dieser beschriebenen Arten wieder ein. Wir sagen, nee, das unterscheidet sich zwar äußerlich, aber guck mal, genetisch sind die fast alle dasselbe. Und dann waren wir neulich an einem Wasserfall etwas abgelegen und dann haben wir gesagt, ja, hier ist das auch nicht anders. Und die ist genetisch so distinkt, dass wir sie jetzt als neue Art beschreiben müssen.
Aber das können Sie doch wahrscheinlich, wenn Sie die da am Wasserfall sehen, alles gar nicht untersuchen. Die packen Sie ein und dann wird geforscht.
Genau, wir machen das in Zusammenarbeit mit thailändischen Institutionen, die inzwischen auch solche Labore haben. Das heißt, wir sammeln sie, gehen dann ins Labor, entnehmen die Erbsubstanz und vergleichen sie mit der schon beschriebenen, bekannten Erbsubstanz andere und sehen dann große Unterschiede. Und das ist ein ganz spannendes, neues Forschungsfeld, das wir in den Naturkundemuseen auch unbedingt ausbauen wollen.
Sind da gerade die kleinen Tiere vermutlich spannender als die großen, weil mehr zu entdecken ist?
Also wir haben auch Kollegen, die an Giraffen in Afrika arbeiten und festgestellt, die Giraffen unterscheiden sich in ihrer Genetik so, dass man da vier Arten unterscheiden kann, wo es bisher also viel weniger gegeben hat. Das heißt, wir erkennen durch eine sozusagen neue Brille, neue Untersuchungsmethode der Molekulargenetik auch etwas, was man so als kryptische, als versteckte Art bezeichnen kann. Die gab es immer schon, die sind genauso alt wie alle anderen auch, aber wir erkennen sie jetzt eben erst als etwas anderes.
Wenn Sie als Evolutionsbiologe auf die Welt gucken, wie hat der Mensch denn die Welt verändert?
Also wir sind nicht nur diese schon besagte Eintagsfliege, sondern wir sind auch die erfolgreichste Art auf der Erde. Wir sind inzwischen ja dabei, am Ende dieses Jahrhunderts 11 Milliarden Menschen zu sein. Wir haben den Planeten eigentlich tatsächlich sehr, sehr stark im Griff. Man muss nur gucken, dass wir also über 2/3 der Landesfläche ja dominieren durch unsere Gebäude, durch unsere Agrarwirtschaft, die Ackerbauflächen und vieles andere. Das heißt, wir sind schon zahlenmäßig, aber auch von unserer Ausbreitung her überall auf der Erde. Wir sind eigentlich die erfolgreichste Tierart geworden.
Das kann man aber auch negativ sehen.
Ne? Ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite schafft es eben für alle anderen Bewohner auf diesem Planeten ganz große Schwierigkeiten. Wir haben aber nur diesen einen Planeten. Alle Vorstellungen von Astrophysikern, wir könnten irgendwo anders hinfliegen, sind absoluter Humbug. Mich wundert, dass da also intelligente Menschen Milliarden in diese Projekte investieren. Die wären auf der Erde viel besser angelegt. Wir brauchen und zwar diese Satelliten, die von oben sozusagen auf uns schauen, um zu sehen, was passiert. Wir müssen die Veränderungen auch verfolgen mit Veränderungen dieser Erdoberfläche. Aber wir haben damit auch gleichzeitig mit dieser Rolle der bestimmende Evolutionsfaktor geworden zu sein, auch die Verpflichtung, uns dieses Planeten anzunehmen.
Da kommen Sie wieder mit Ihrer Mission und der Verantwortung wahrscheinlich des Menschen. Wie sieht das denn bei Ihnen im Idealfall aus?
Also natürlich zeigt das auch die Rolle der Naturkundemuseen. Wir müssen diese Zusammenhänge genauso transparent für die Menschen machen, wie das inzwischen zum Beispiel die Physiker, die Geophysiker und die Meteorologen mit dem Klimawandel gemacht haben. Wir müssen erkennen, dass wir nicht nur an der Klimaschraube drehen, sondern dass wir mit dem Artenschwund und der Veränderung der biologischen Vielfalt auf der Erde Prozesse in Gang setzen, die wir noch nicht ausreichend verstehen. Das heißt, unsere Verantwortung ist zum einen, das zu erforschen, und unsere Verantwortung als Naturkundler ist auch, das in den Naturkundemuseen einer breiten Bevölkerung zu verdeutlichen und zu zeigen, welche Auswirkungen unser Lebensstil auf die Erde hat.
Aber wenn wir jetzt wieder zurückschauen, könnten wir sagen, funktioniert doch über die Anpassung beispielsweise. So viel Gedanken müssten wir uns gar nicht machen.
Also die Tiere haben zu wenig Zeit, Pflanzen haben zu wenig Zeit. Wir sehen an allen Ecken und Enden, egal wo wir hingucken, in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt, dass die Tiere sich zwar anpassen, dass wir aber ihnen viel zu wenig Zeit und vor allen Dingen zu wenig Raum lassen, um diese Anpassung noch durchzuführen. Natürlich entstehen Arten natürlicherweise in der Evolution. Das braucht aber Zeit. Das braucht nicht Zehntausende, nicht Hunderttausende, sondern Jahrmillionen. Wir waren als Mensch auch nicht die einzige Art der Menschen auf der Erde. Wir sind diejenigen, die sich durchgesetzt haben. Aber auch unsere Evolution ist insofern am Ende, weil wir inzwischen so viele auf der Erde sind, dass wir nirgendwo mehr Platz haben, dass eine andere Menschenart entsteht. Das sind andere Zeiträume, in denen so etwas passiert. Auf die müssen wir aufpassen.
Kleines Szenario, die Welt in 100 Jahren sieht wie aus?
Hoffentlich besser, als dass die Schreckensszenarien aufmalen. Es ist ganz bedeutend der Faktor, die Steigerung der Weltbevölkerung. Die Prognosen sind, dass das in 100 Jahren 12 Milliarden Menschen sein können. Wir sind heute bei 7 Milliarden. Das mag man sich gar nicht vorstellen. Um die zu ernähren, müssen wir noch viel mehr Ackerflächen eigentlich gewinnen und denen noch mehr an Erträgen abringen. Und das wird eine Welt schaffen, die uns vielleicht nicht gefällt. Ich hoffe, dass wir lernen, dass wir eine von vielen Arten auf dieser Erde sind. Und wir heißen ja oder haben uns selber Homo sapiens, der weise Mensch, genannt. Ich hoffe, es gelingt uns, das in die Tat umzusetzen und diese Erkenntnisse auf der Erde tatsächlich auch zu leben.
Matthias Glaubrecht, herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Eins gehört. SWR1